Dank für das konzentrierte Zuhören. Es waren jetzt zahlreiche Ideen und Aktivitätenfelder, die wir gehört haben. Wir haben, wenn ich resümieren darf nochmal, wir haben auf der UN-Ebene angefangen, haben dann eben allgemeine Überlegungen zur Arbeit, ein bisschen Kapitalismuskritik auch gehört, wie soll Arbeit. Wir haben dann ein Beispiel aus der Gewerkschaftsarbeit bekommen, wie arbeitet Gewerkschaft in den einzelnen Ländern. Wir waren dann konkret in China und sind jetzt in Österreich gelandet, im schönen Wappensaal. Und jetzt möchte ich den Raum öffnen für eure Fragen, Anregungen. Ich kann mir vorstellen, es hat sich einiges jetzt aufgestaut in den letzten Stunden. Ich würde euch bitten, wenn ihr euch zu Wort meldet, sagt eure Namen. Wenn ihr eine Organisation angehört, dann nennt diese. Und ich würde jetzt mal in einer ersten Runde um Fragen vor allem bitten, keine Co-Referate. Ja, bitteschön, die Dame in Schwarz.
Hallo, mein Name ist Anna Holl, ich gehöre keiner Organisation an und ich hätte eine Frage an den Herrn Stöger. Ich finde nämlich diesen nationalen Aktionsplan sehr spannend und ich hätte eine Frage, warum ist das dann gescheitert? Wie weit ist man wirklich gekommen und wie würden Sie sagen, sieht das innerhalb der SPÖ aus? Gibt es einen Konsens, dass man sowas wirklich durchsetzen will? Ich hätte gern Lust mehr zu erfahren.
Okay, dann fassen wir ein paar Fragen zusammen. Da hinten habe ich auch der Herr im weißen Pullover.
Also, ich habe eine Frage an einen Gewerkschafter. Ich glaube, der Herr Wögerer war das. Wegen Katar habe ich mit einer Baufirma geredet, bei einer Informationsveranstaltung. Die haben gesagt, die österreichische Baufirma, da hat es keinen einzigen Unfall und keinen einzigen Todesfall gegeben. Können Sie das bestätigen, dass wir in Katar einen guten Einfluss auf die dortige Arbeiterschaft haben, auf die Arbeitsbedingungen? Oder gibt es Negatives auch über österreichische Baufirmen in Katar? Danke.
Also die Frage war, wie die österreichischen Unternehmen in Katar agieren.
May I speak in English because I'm addressing the new gen. My name is Barbara Lenz. I'm also not working for an organization. I'm really fascinated by the work you're doing. I would like to know where you get your funding from. And if private people like us could support you, and also what is the political context in the current development of the relations between Hong Kong and China, because I think also democratic principles in Hong Kong itself are under threat by the Chinese government. Thank you.
Also das war eine Frage nach der Finanzierung von SACOM und ob man SACOM unterstützen kann als Privatperson und dann eben auch das Verhältnis zwischen Hongkong und China. Ich würde sagen, lassen wir es mal in einer ersten Runde bei den drei Fragen. Alois, magst du die erste eingehen?
Ja, an die Anna. Gescheitert. Was ist gescheitert? Wir haben einen Antrag ins Parlament eingebracht. Dieser Antrag ist realpolitisch wichtig, dass er im Parlament ist. Es gibt zum Zeitpunkt des Endes einer Regierung oftmals die Situation, dass neue Mehrheiten entstehen und vielleicht ist es da möglich, hier diesen Antrag auch beschließen zu können und dann auch umsetzen zu können. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung, wie können wir auf internationaler Ebene Arbeitsrechte umsetzen, in der Sozialdemokratie sehr stark sind. Wir haben das stärkste Recht, wenn es darum geht, gleicher Lohn für gleiche Leistung am gleichen Arbeitsort auch umzusetzen. Das sind die sogenannten Gesetze über Lohn- und Sozialdumping. Das österreichische Recht wurde vom Europäischen Gerichtshof sogar eingeschränkt, weil wir es so stark machen. Und jetzt ein praktisches Beispiel. Ich habe in meiner Amtszeit als Sozialminister umsetzen können, dass entsendete Arbeitnehmer in Österreich gemeldet werden müssen. Mit Name und mit Sozialversicherungsnummer. Einfach nur, um sicherzustellen, dass wir Rechte, die geschrieben sind, auch umsetzen können. Wisst ihr, was mein größtes Problem war? Die deutschen Autobusfahrer. Weil die deutschen Autobusfahrer, die nach Österreich gefahren sind, waren nicht angemeldet in Deutschland. Und die haben dann unsere Fremdenverkehrsorte nicht mehr mit Gästen bedient, weil die alle schwarz gefahren sind. Man muss das auch erkennen, wie manchmal Dinge auch funktionieren und wirken. Und aus der Wiener Perspektive muss völlig klar sein, ein Wiener Handwerker kann mit einem Handwerker in Bratislava vom Grundeinkommen nicht mehr konkurrenzieren. Der hat keine Chance. Und daher ist es umso notwendiger, gemeinsame Arbeitsrechte zu entwickeln und nicht Grenzen aufzuziehen, sondern es müssen europäische Unternehmen auch eine Verantwortung dafür haben, wie hoch ist das Lohngefüge zum Beispiel in Bratislava, wie entstehen dort höhere Löhne und wie kann dort eine höhere Beteiligung der Menschen an den Löhnen auch erreicht werden. Es war die SPÖ, die Lohn- und Sozialdumping eingeführt hat. Es war die SPÖ, die 1918 die erste Regierung geführt hat mit dem 8-Stunden-Tag. Es war die SPÖ, die eingeführt hat, dass die Krankenversicherung, die Pensionsversicherung und die Arbeitslosenversicherung. Es war immer dann, wenn die SPÖ Macht gehabt hat. Immer dann, wenn die SPÖ Macht gehabt hat, ist in den Arbeitsrechten etwas weitergegangen. Und an dem Tag, wo die SPÖ keine Macht mehr gehabt hat, ich schreibe das Jahr 2000, und dann schaut euch bitte alle die Pensionsreform 2003 an. Was ist da passiert? Da ist passiert, dass man den Frauen die Pension halbiert hat, nur sie wissen es noch nicht. Sie wissen es noch nicht. Da hat man den Durchrechnungszeitraum der Pensionen, zum Beispiel von den besten 15 Jahren, auf die Lebensarbeitszeit erweitert. Was real eine massive Verschlechterung ist. Es war bei der Wahl 2017 egal, das hat man alles wieder vergessen. Ich sage das sehr problematisch, weil wir jetzt eine Politik haben, die das ganz bewusst zerstört. Wir werden in dieser Woche die Zerstörung der Krankenversicherung im Parlament beschließen. Ich stimme nicht mit, aber es wird in Österreich mehrheitlich beschlossen werden. Wir werden diese Woche auch erleben, dass man andere Zugänge in der Beitragsaufbringung hat. Es müssen die Sozialversicherungsbeiträge, das war am Samstag in den Medien, müssen reduziert werden. Na, wer wird den Preis dafür zahlen? Ganz sicher nicht die geerbt haben, sondern ganz sicher die arbeitenden Menschen. Und diese Auseinandersetzung, die muss viel, viel schärfer werden. Und ich wünsche mir, dass die Sozialdemokratie stärker wird. Dann wird es für die Arbeitnehmer besser.
Danke. Michael, an dich ist die Frage gegangen zu den österreichischen Unternehmen in Katar.
Ja, also mir ist auch nicht bekannt, dass es bei einer österreichischen Firma in Katar zu einem Unfall oder Todesfall gekommen ist. Ich glaube, dass es die Firma Por ist, die auch in Katar aktiv ist. Ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich selbst war nicht in Katar. Es war mein Vorgesetzter, nämlich der Markus Strohmeier, internationaler Sekretär auf einer Fact-Finding-Mission vor Ort, bevor noch die Verbesserungen stattgefunden haben. Sie haben sich genau angeschaut, wie es auf den Baustellen aussieht, wie es zum Großteil auch in den Behausungen, würde ich sagen, der Arbeiterinnen, hauptsächlich Arbeiter, aussieht. Ich glaube, sagen zu können, dass österreichische Firmen da eine Vorbildfunktion haben und dass es durchaus einen positiven Einfluss gegeben hat. Und ich möchte darauf irgendwie insofern auch übergehen zum Alois und zu seinem Gesetzestext, Gesetzesvorschlag, der ja im Parlament liegt, zu den Beratungen, nämlich genau das ist der Punkt, wo man ansetzen muss. Wir müssen viel stärker in Österreich ansetzen. Meines Erachtens, wir müssen stärker auf die Vorbildfunktion unserer Unternehmen, unserer Konzerne, die auch in vielen Ländern dieser Welt aktiv sind. Wir sind in China aktiv, wir sind in Lateinamerika aktiv, wir sind in Asien aktiv etc. Und wir können unsere Unternehmen ermutigen, auf soziale Standards zu setzen. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass sich da auch NGOs zusammentun und sich überlegen, wie können wir das transparenter machen, nämlich durchaus auch positiv zu sagen, jene Unternehmen vor den Vorhang zu bringen, die sich positiv dafür einsetzen. Ich weiß, viele Unternehmen, aber auch die Gewerkschafterinnen und Betriebsräte in den Unternehmen fürchten sich auch ein bisschen von Negativ-Campaigning auf ihr Unternehmen. Das ist durchaus berechtigt, aber machen wir es doch mal umgekehrt. Sagen wir, bringen wir jene Konzerne, jene Unternehmen österreichisch, die sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzen, vor den Vorhang. Und ich glaube, jene Firmen in Katar sind da ein positives Beispiel.
Dankeschön. Sophie, the question for you about funding.
So we got funding from the campaign groups in the Global North, but it's not that stable. So, for example, I worked with SACOM as full-time staff for about 2 or 3 years, and then we got the funding gap, so I have to find another job. So now I actually work in the University of Hong Kong as a researcher. That's my daytime job. So, yeah, and then we also receive individual donations, but that's not stable, so... Yeah, and about Hong Kong and China, that there has been a lot of things happening in Hong Kong. For example, the dequalification of the legislature people elected, and then it's really obvious that this restriction and then the whole political atmosphere has been worsened. And another impact on our work is that we noticed that Hong Kong people start to have a really strong hostile sentiment towards mainland China people, which is something we really don't want to see because you see division like among people. Like the suppression does not come from Chinese people, but for Hong Kong people, it's easier to see somebody as enemy so that you have somebody to blame. And that make our education or advocacy on labor rights about China in Hong Kong like more difficult. So I think that's another point.
Thank you. Gibt's weitere Fragen? Wenn es keine Frage von Ihnen gibt, dann möchte ich gleich anhängen, Sophia, die aktuelle Situation. Wir haben gehört, es sind Studentinnen und Aktivistinnen in Haft. Könntest du uns da ein bisschen was erzählen?
Yeah, so currently there are 32 student activists and also workers were detained under house arrest and also just forcibly disappeared since this July. And what they did is workers organized themselves to demand to form a union. That is not independent union, it's just a union under ACFTU, which is their legal entitlement. But the police cracked down on them. And then also there are a lot of the young Marxist activists I have mentioned in my presentation also traveled to Shenzhen to support them by having protests, by promoting Leave That, and also discuss this on social media. And after they do this campaign, the government like suppress them by disappears them. So like there are 32 people, that's a lot. It's really horrible to have forcibly disappearance happened in 5 cities in China at the same time. And these people are still missing now. So I print the photo of them and also have a banner. So I'm really hope like for all of you, if you want to show support, you can join our photo campaign after the conference. We can take a photo together. Thank you.
Genau, das würden wir dann machen. Also wir haben gehört, es sind 32 Aktivistinnen gerade in Haft, die sich für die Gründung einer Art Gewerkschaft eingesetzt haben in der Fabrik. Und die wurden in 5 unterschiedlichen Städten festgenommen. Und Sophie hat die Fotos von den 32 Aktivistinnen mitgebracht. Und bevor wir dann hier die Diskussion schließen, gibt es die Möglichkeit für all jene, die diese 32 Aktivistinnen unterstützen wollen, hier auf die Bühne zu kommen oder nach vorne hinzustellen, ein Foto zu halten oder einfach dabei zu sein. Wir werden das fotografieren. Und das hilft dann natürlich in der internationalen Kampagne sehr, wenn man sagt, sogar in Österreich kümmert das die Leute, die Österreicherinnen sehen, was passiert und sie sprechen sich dagegen aus. Gibt's noch? So, I think there's support, we can do it afterwards. Gibt's noch Fragen, Anregungen? Da hinten, genau.
Hallo, ich bin der Tim Pauli, ich gehöre keine Organisation an. Ich habe eine Frage an den Herrn Kurz Holzinger, und zwar bezüglich dem Ende. Da ging es darum, wie sagen aus der Komfortzone raustreten, was der Gesellschaft hier fehlt, wie sozusagen ein anderes Bild oder Ideal geschaffen werden kann. Und mich interessiert da die politische Ebene, wie sozusagen der Verzicht von Dingen in dem aktuellen Denken als etwas Positives dargestellt werden kann. Also wie sozusagen ein individuelles, besseres Leben auf einer politischen Ebene sozusagen propagiert werden kann, wie da sozusagen eine, wie Sie sich das vorstellen, ob ich Sie da überhaupt richtig interpretiert habe. Sowohl im Umweltbereich als auch im Arbeitsbereich halte ich das für relevant, aber ja.
Das sind diese zwei Ebenen. Das eine ist, und ich schließe die Diskussion vorhin an, dass der, nicht der Sozialstaat, sondern der Wettbewerbsstaat eigentlich in den Schuldenstaat geführt hat. Und jetzt gibt es dazu noch diesen Nationalismus. Ja, und das macht es sehr schwierig, andere Politik zu machen. Ja. Und trotzdem gibt es keine andere Antwort. Und da bin ich sehr bei Ihnen, bei Herrn Stöger. Gegen Nationalismus hilft nur, dass man wieder die Grenzen neu setzt. Ja. Sozusagen wie, und es ist ja mittlerweile auch in den bürgerlichen Zeitungen nachzulesen, wie die Vermögensverteilung weltweit aussieht. Also ich glaube, das wäre, um einen gestalteten Staat und auch international hinzukommen, braucht man ein anderes Steuersystem. Ich führe es jetzt nicht im Detail aus. Und die andere Frage, die ökologische Frage, die teilweise bei uns doch vergessen wird, denke ich, es gibt ein Modell, das heißt Suffizienzpolitik. Wie kann man von der Politik her unterstützen, dass ein gutes Leben auch bei uns mit weniger privatem Konsum, aber abgesicherten Basisleistungen, das ist Wohnen, gute Ernährung für alle, eine ökologisch verträgliche Mobilität für alle, dass die Dinge gewährleistet sind. Ja? Weil das sagt das BIP ja nicht aus. Ja? Das BIP sagt ja nichts über die Verteilung aus und auch nichts darüber, was sind die Grundlebenshaltungskosten. Ja? Und ich glaube, da ist einiges in der Politik bei uns nachzutun. Ja?
War das eine Antwort? Ja, natürlich, bitte.
Also ich glaube, dass dieser Ansatz aus einem anderen Gesichtspunkt gesehen werden soll, nämlich ich halte von dem Begriff des Verzichts gar nichts, weil der wird immer gegen die Ärmeren in der Gesellschaft verwendet. Ich würde einen anderen Begriff setzen, der lautet, die Freiheit des Einzelnen ist nur dann erreichbar, wenn es kollektive Einrichtungen gibt. Ich sage ein Beispiel. Wenn jeder Wiener mit dem Auto fährt, fährt niemand, weil alle im Stau stehen. Und insofern ist die Antwort, dass alle ein Auto haben, nicht die richtige. Aber es heißt nicht, dass es gar kein Auto gibt. Und daher ist es so wichtig, die Gesellschaft zu organisieren anhand von kollektiven Sicherheiten. Und eine der kollektiven Sicherheiten Wiens ist die U-Bahn. Eine ist das Wasser, übrigens beste Wasser weltweit. Wissen wir nur nicht in Wien. Das weiß man nur, wenn man Österreicher ist und das nicht hat. Dann erkennt man's. Eine der kollektiven Sicherheiten in Wien ist zum Beispiel, dass wir ein Pensionssystem haben, das uns vor Armut im Alter schützt. Und diese Dinge wieder zu diskutieren und sie auch zu erkennen, dass die individuelle Freiheit durch kollektive Sicherheiten erst entwickelbar ist. Diese Auseinandersetzung müssen wir führen und die müssen wir gerade am Tag der Menschenrechte führen.
Ja, Ralf Leonhardt, ich repräsentiere niemanden außer mir selbst. Ich wollte nur daran erinnern, es ist sehr schön, dass die SPÖ jetzt diesen Gesetzesantrag eingebracht hat. Aber in der Phase ihrer dynamischen Hochleistungsgesellschaft hat sie selbst auch die Erbschaftssteuer abgeschafft.
Ein bisschen genaueres Wissen wäre gut. Die Erbschaftssteuer ist nicht von der SPÖ abgeschafft worden, sondern vom Verfassungsgerichtshof. Vorsicht, Vorsicht. Und der Verfassungsgerichtshof hat sie zu Recht abgeschafft, sagt es jetzt bewusst, weil die Bemessungsgrundlage derartig ungerecht war. Und deshalb hat er sie abgeschafft. Was nicht zustande gekommen ist in einer Koalitionsregierung, ist diese Abschaffung des Verfassungsgerichtshofes mangels absoluter Mehrheit wieder zu reparieren. Und das ist die Gemeinheit der politischen Auseinandersetzung, dass wir für Dinge verantwortlich gemacht werden, die in den politischen Machtverhältnissen schlichtweg nicht geht. Wir müssen politischer werden, nämlich was geht in politischen Machtverhältnissen, was geht, wo gibt es auch Elemente, wo man etwas umsetzen kann, zum Beispiel, dass wir es geschafft haben, den Pflegeregress abzuschaffen. War nur möglich, weil in einer kurzen Phase die ÖVP schwach war und wir dieses Zeitfenster nutzen haben können. Innerhalb von 14 Tagen ist es möglich geworden, die 100%ige Erbschaftssteuer für kranke Menschen abzuschaffen und sie ein bisschen zu solidarisieren. Aber man muss diese politischen Prozesse auch als solche erkennen und nicht immer in einer Zuordnung. Ich wünsche mir an einem Tag alles, das spielt's nicht.
Danke. Die Dame von Plastic Planet, genau. Und der Michael sagt, wir sind schon sehr weit weg von Entwicklungspolitik.
Ja. Aber also ich habe eine Frage, also eigentlich allgemein eher an ÖGB, den Herrn von ÖGB, wie das funktionieren soll, dass wir alle gleich sind. Also zum Beispiel in Deutschland haben die ehemaligen Ostdeutschen heute 20 Jahre später noch nicht einmal dasselbe Gehalt wie die Deutschen, die Westdeutschen. Und dann, sagen wir, in Kroatien sind die Leute auch sehr arm. Oder in Ungarn beuten die Österreicher die Ungarn aus, sagen wir, ich weiß es nur von der Praxis, sagen wir, wenn Zäune gemacht werden, da arbeiten die Ungarn um 250 Euro den Monat, ja. Also ich habe glaubt, das ist ein Irrtum. Also wenn man das einmal in Europa ausgleichen würde, wäre es besser, als wenn man mal zeigt auf andere Länder, wenn es nicht einmal in Europa gleich ist, ja, und gerecht.
Also das ist eine Frage nach dem nach unterschiedlichen Lohnniveaus,
ja, innerhalb, ja, weil, der EU. Also ja. Es ist ja nicht einmal in Europa gleich. Ja, wenn wir das nicht einmal bei uns einmal regeln, was rede ich da von, Entschuldigung, jetzt China, ja, wenn es nicht einmal bei uns im Nachbarland funktioniert, ja?
Ich glaube, es geht auch nicht unbedingt nur um gleiche Löhne. Insbesondere ist es, wie man sieht, schon in Europa schwierig, gleiche Löhne zu haben. Jetzt über Europa hinweg gesehen. Wenn man es international betrachtet, geht es meines Erachtens, muss der erste Schritt sein, einmal gleiche Arbeitsbedingungen, gleiche Rechte. Rechte in dem Sinn, Abschaffung von Kinderarbeit, Abschaffung von Sklavenarbeit, das sind schon Kernnormen und die ILO nennt das auch Kernarbeitsnormen, auf die man sich international einigen kann und einigen muss. Damit müssen wir anfangen. Darüber zu reden, dass die Näherin in Bangladesch genauso viel verdient wie eine österreichische Näherin, die es ja kaum mehr gibt, aber oder eine Textilarbeiterin in Österreich, das werden wir so schnell nicht schaffen und nicht einmal innerhalb Österreichs. Aber die Sache ist natürlich die: Kann man von dem Lohn, kann eine Näherin in Bangladesch von dem Lohn, den sie bekommt, überleben in ihrem Land? Kann sie von diesem Lohn leben, menschenwürdig leben? Und das ist, was wir erreichen müssen. Die wirkliche Lohnangleichung werden wir, also zumindest zu meinen Lebzeiten, nicht mehr erleben.
Genau, da ging es ja auch um den existenzsichernden Lohn, den wir ja am Anfang schon erwähnt haben, dass es eben nicht darum geht, nur Mindestlöhne zu zahlen, sondern eben, dass die Existenz, eben Bildung, Nahrung, Wohnen, Transport mit dem Lohn finanziert werden kann. Magst du noch ergänzen?
Nachdem ich jetzt nicht weiß, ob es noch eine Frage an mich gibt, muss ich diese Situation noch nutzen. Ich habe auch mitgebracht den Forderungskatalog des österreichischen Gewerkschaftsbundes zu internationalen Fragen, auch 100-mal ausgedruckt. Den kann man sich nachher noch hier oder dann draußen abholen. Das ist mir insofern wichtig, weil jetzt sehr viel über die SPÖ auch diskutiert worden ist. Ich unterstreiche das ja vieles, aber als überparteilicher ÖGB ist es mir ganz, ganz wichtig zu betonen, welche Forderungen eigentlich auch der ÖGB im internationalen Bereich hat. Die gehen nämlich sehr oft unter. Das ist leider das Problem. Wir haben da sehr, sehr progressive Dinge Kongressprogramm, der im Juni beschlossen wurde, verabschiedet. Und es ist mir ganz, ganz wichtig zu zeigen und zu sagen, Leute, unterstützt die Gewerkschaft, unterstützt die Gewerkschaften hierzulande, aber auch weltweit, international in ihrer Arbeit, in ihrer Vernetzung. Das, was der ÖGB in diesem Bereich politisch an Forderungen vertritt, das kann sie durchaus sehen lassen und das sollte man unterstützen, auch wenn man vielleicht mit der Politik einer der Parteien oder was auch immer in Österreich nicht so ganz zufrieden ist.
Also ein Plädoyer zur Unterstützung der Gewerkschaftsarbeit, und weitere Informationen bekommt man bei dir. Hans, du wolltest ergänzen?
Naja, es gibt ja Studien, dass ganz wesentlich ist, was in der Politik möglich ist, ist die Art, wie in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ja. Es gibt jetzt aktuell eine spannende Studie zu Österreich zum Thema Flüchtlingsbewegung von der Ruth Wodak, die war vor kurzem bei uns in Salzburg, wie auf einmal der Diskurs gewechselt hat von Menschen, die bedroht werden, zu Bedrohern, ja. Oder vor mir war es nur noch gegangen um Grenze und Obergrenze. Und ich denke, dasselbe ist das, wenn man über Wirtschaft und über Soziales redet. Ja. Insofern würde ich die Frage der Verteilung auch nicht so ideologisch mehr zuordnen, sondern ganz pragmatisch stellen. Ja. Und da gibt es Ökonomen und bürgerliche Ökonomen, die sagen, es wird nicht mehr anders gehen, als anders zu verteilen. Ja. Sozusagen, wenn Wachstum war lange Zeit die Antwort auf Verteilung. Ja. Da kann man es ja umkehren, wenn wir insgesamt materiell enorm hohes Niveau haben, insgesamt, und trotzdem Knappheit erzeugt wird, ja, dann wäre sozusagen Verteilung einfacher die Antwort auf Wachstum, ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, darum versuchen wir, ich bin überzeugt, um die heutige Welt zu verstehen, muss man Wirtschaft verstehen, ja. Kleine Werbedurchsage, darum haben wir dieses Heftel auch gemacht, wie Wirtschaften, ein kritisches Glossar, und ich gehe mit dem dann auch in die Lehrer, Lehrerinnen Fortbildung. Und wenn ich es nur darf, sagen, eine Frage ist immer, was glaubt ihr, was ist ein leistungsgerechtes Einkommensunterschied? Ja? Und da kommt 1 zu 10, 1 zu 5, 1 zu 25, aber nie 1 zu 500 oder 1 zu ja 100 nicht einmal. Ja? Und ich glaube, wenn man Dinge so dann diskutiert und nur dazu sagt, es ist auch volkswirtschaftlich viel, viel gescheiter, weil die Menschen, die zu wenig haben, die würden die Kaufkraft dann für Dinge ausgeben, die sozusagen vor Ort gebraucht werden. Und wer viel Geld hat, kann es eh nicht mehr anlegen, ja, sondern der geht in Finanzspekulation, was ein ganz anderes Thema ist, was ganz wichtig wäre, glaube, das hinzukriegen. Ja. Also ich wäre dafür, Börsen nur noch eine Stunde einmal kurz aufzumachen, damit wir diese Schnellspekulation wegkriegen. Das wirkt viel mehr noch wie Transaktionssteuer. Ist leider nicht von mir, ist nicht von mir, von Stefan Schulmeister, dieser Vorschlag. Ich denke, es wird ganz wichtig sein, über diese Wirtschaftsfragen anders zu diskutieren, als es derzeit passiert. Ja.
Also das war eine Aufforderung. Und
sozusagen, man darf die Verteilung auch nicht der Sozialdemokratie überlassen, jetzt im positiven Sinne, ja, sondern es muss Kräfte in der Gesellschaft geben, die das auch so sehen und nicht der Sozialdemokratie zugehörig sind, ja. Also so sehr ich sie schätze, ja.
Das war jetzt auch eine.
Auch mit ihren historischen Verdiensten.
Eine Aufforderung zum radikalen Denken. Und zum
Andersdenken, ja. Dinge halt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Darum, ich habe das gesagt weil bei der Ökodebatte kommt immer die Verzichtsdebatte, ja. Aber glaubt's mir, wir verzichten sehr viel jetzt. Also es würde, ich sage, wir leben ökologisch über unsere Verhältnisse, wenn wir es nicht hören wollen, aber wir leben kulturell und sozial eigentlich unter unseren Möglichkeiten, ja. Und ich glaube, das wären spannende Debatten, in diese Richtung gehen zu führen. Und nur noch ein Stichwort, zu dem bin ich ja dann nicht mehr gekommen, und so, das war dann die Donut-Ökonomie. Die Kate Roberts sagt, wir brauchen einen anderen Fahrplan fürs 21. Jahrhundert. Das BIP ist zu wenig, ja. Also, wir brauchen eine neue Wohlstandsmessung, und da fangen wir ja nicht bei Null an. Es gibt Statistik aus, der muss erheben, wie geht's Österreich. Wir haben gerade im Land Salzburg jetzt auch durchgesetzt, dass wir eine erweiterte Wohlstandsmessung machen, um besser abzubilden, was Wohlstand ist. Und da ist eins zum Beispiel die Verteilung des Vermögens und des Einkommens, ja.
Du wolltest noch reagieren? Ja.
Da wäre jetzt sehr viel zu sagen. Das wäre schon die große Auseinandersetzung zwischen Karl Marx und seinem Schwiegersohn Paul Lafarge, nämlich der eine will das Recht auf Arbeit und der andere das Recht auf Faulheit.
Gibt die französische Fassung da haben?
Glaube ich, wäre produktiv. Was ich noch anmerken wollte, ist, wir haben im Europäischen Sozialministerrat eine Diskussion gehabt über den gerechten Lohn bei VW. VW ist eine europäische Gesellschaft, eine SE. Und die zahlt in Wolfsburg 100% für 100% Produktion. Oder sagen wir 98. Sie zahlt 60% der Löhne für 90% der Produktion in Prag. Und sie zahlt 40% der Löhne für Hausnummer 85% Produktion in Göhr. Also das ist eine europäische Gesellschaft. Und wenn wir europäische Regeln haben, die das zulassen, und wenn diese Unternehmen diese Verantwortung, die sie für Europa haben, nicht wahrnehmen, dann ist es klar, dass Europa nicht überlebensfähig ist. Und diese Auseinandersetzung ist zu führen. Ein zweites Beispiel, weil es ein positiver Export war. Wir haben in Österreich entschieden, wir wollen jedem Jugendlichen zwischen 15 und 18 eine Garantie geben, dass er eine Ausbildung machen kann, von der er etwas hat, die sogenannte Jugendausbildungsgarantie. Die ist jetzt zur Ausbildungspflicht geworden, das gut ist. Sie müssen in Ausbildung gehen, als Kapital für ihr Leben. Wir haben diese Initiative in einem 7, 8, 10 Jahre langen Kampf nach Europa übertragen können, in die Europäische Union. Die Europäische Union hat dafür Geld ausgegeben. Und daher ist es gelungen, die Jugendarbeitslosigkeit in Europa von 24 Prozentpunkte auf 17 Prozentpunkte zu reduzieren. Und das sind die großen Erfolge, die man führen muss, wenn man das jetzt nur in Europa sieht. Wenn man das weltweit sehen würde, das sind die Herausforderungen, die wir haben. Und ich sage das abschließend, das ist eine ganz zentrale Aufgabe von Europa. Wir brauchen mindestens so viel Geld, das wir verwendet haben, um irgendwelche Banken zu sanieren. Wenn man dieses Geld verwenden würde, um die Lebensbedingungen in Afrika zu verändern, dann hätten wir viele Probleme, die wir in der Zukunft haben werden, nicht. Und die aufgeklärten Bürger müssen endlich damit beginnen, dass man in Europa solche Pläne auch entwickelt und dazu auch bereit ist, europäisches Geld dafür zu verwenden. Das gehört nicht in Waffen produziert, das gehört so produziert, dass die einen Anteil an ihrer Volkswirtschaft auch haben können. Und das ist die europäische Aufgabe, die wir uns stellen müssen.
Okay, danke schön. Ich möchte jetzt den Bogen von VW nochmal über die zur Asian Floor Wage Alliance schlagen, weil das, was du gesagt hast, eben so an verschiedenen Orten wird und bei einem verschiedenen Lohnniveau produziert. Das ist ja auch ein Anliegen von SACOM, dass eben genau dieser Wanderzirkus, man zieht immer weiter da, wo günstiger produziert werden kann, dort gehen dann die Unternehmen hin. Das ist auch eins der Ziele, genau das zu vermeiden, ist eins der Ziele von SACOM. Und um diesen Bogen jetzt wirklich genau zu schließen, bevor wir dann zum Buffet hinübergehen, möchte ich all jene einladen, zu uns auf die Bühne zu kommen, sich eben zu solidarisieren mit den über 30 inhaftierten Aktivistinnen, Studentinnen, nicht Gewerkschafterinnen, aber eben für den Einsatz einer Gewerkschaft. Und danke für euer Dasein, für das Interesse, für die Fragen. Wünsche noch eine angeregte Diskussion beim Buffet.